Tada! Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, aus der Küche der WG. Ganz wichtig, es ist nicht die LG, es ist nicht die Burg, nein, es ist die WG, und zwar die Mosaik-WG. Wir befinden uns hier bei Tribus auf der Konferenz. Wenn ihr nicht da seid, alles falsch gemacht.
Pech
aber ihr kriegt jetzt trotzdem was mit. Wir sitzen hier in einer ziemlich großen Runde und machen hier ein, ich wollte jetzt sagen Remix Live, ist aber gar nicht wahr, weil wir nehmen uns ja auf und schneiden es aus. Auf jeden Fall Remix und herzlich willkommen, alle Mann, Frauen.
Wir müssen beweisen, dass wir jetzt eine größere Runde sind, also mach mal ein bisschen Lärm.
Ja, also eine große Runde, habt ihr gehört, tausende von ZuhörerInnen live dabei. Auf der großen Bühne, in der Küche.
Ja.
Ja, wir, Faden verloren. Genau, wir wollen mit unseren Gästen heute zusammen einen Podcast machen und starten aber in der Kerngruppe, um so ein bisschen Podcast-Feeling aufkommen zu lassen und werden dann hoffentlich gleich noch einige mehr Stimmen hören, außer den typischen Stimmen von
Jason.
Und Sam.
Adamir.
Und ich bin Safira. Willkommen. Achso, Hashtag der Woche kann ich auch noch sagen. Wir haben den Titel von unserer Konferenz Tribus übernommen und der Hashtag ist blank.
Blank.
Oder war es doch blank?
Blank, blank.
Blank, blank ziehen. Ziehen.
Kann man ja darüber reden, was mehr Sinn ergibt.
Ich bin immer noch für blank ziehen. Nur damit ich erzählen kann, was man alles so von Fantasy-Romanen lernt, nämlich Blankziehen, kommt daher, dass man sein Schwert oder ist das Schwertziehen die Blankwaffe. Aber okay, it's blank.
Ja, es ist aber eine pazifistische Konferenz, auch ein Schwert.
Man kann
das
auch anderes
blankziehen. Aus deinem Mund, Adamir. Ich erinnere mich, wie du vor ein paar Jahren das Schwert geschwungen hast.
Mein Schwert,
was ist nur passiert?
Ja, die ist
das
immer noch
ist kaputt gegangen.
Die wird verstaubt. Letzte Mal, dass ich mein Schwert hier in einem Predigt benutzt habe, musste ich mich erstmal für 1000 Leute entschuldigen, dass ich eigentlich für gewaltfreie Konfliktlösung bin. Und deswegen bleibt mein Schwert da irgendwie in der zu Hause.
Es ist sehr interessant, wie sich da auch Bilder in der Community und Redewendungen und so weiter verändert haben. Finde ich gut.
Definitiv.
Die göttliche Strafe ist auch auf Fuß gefolgt, ne? Das Schwert ist krumm
sehr
inzwischen,
krumm.
Oder?
Ja, das stimmt. Die ist auch kaputt gegangen. Ja, ja. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Also Blank kommt jetzt eigentlich von der Namen von dem Event, die wir jetzt hier gerade machen. Den Titel, die Zukunft gehört dir. Also die Idee ist eine weißen Blatt Papier, eine weiße Leinwand und was kommt da drauf? Was machen wir aus der Zukunft? Ja, das ist so die Idee und damit beschäftigen wir uns gestern, heute und morgen. Ja, daraus kommt das.
Auf einer gewissen Ebene knüpft dieser Talk, finde ich auch ganz cool, an unseren Talk über Nachhaltigkeit an, weil wir da halt drüber gesprochen haben, so nachhaltig bedeutet, wie gehen wir mit Ressourcen um im Blick auf zukünftige Generationen. Und das, was wir jetzt machen, ist ja, wir schauen uns einfach an, wie gehen wir mit gesellschaftlicher Entwicklung, mit inhaltlichen Themen um, auch im Blick auf halt eben zukünftige Generationen. Und das, finde ich, ist halt auch ein sehr wichtiger und spannender Ansatz zu sagen, was lassen wir einfach hier zu? Wie prägen wir auch zukünftige Generationen? Was sind irgendwie auch Ideale, die einfach nicht verloren gehen dürfen? Und wie können wir weiter halt eben daran arbeiten, dass auch unsere Gesellschaft zukunftsfähig ist?
Ja.
Ja, und gestern hast du losgelegt, Adam, mir mit dem Thema der Angst oder der Sorge vor der Zukunft, die uns manchmal lähmen und blockieren kann. Und der andere große Aspekt, den ich noch im Kopf habe, ist gewesen, dass von der Außenperspektive, also für viele Menschen, die Christinnen und Christen eher im letzten Waggon des Zuges sitzen, der Richtung Zukunft geht und den Rest der Welt eher verlangsamt, als zum Fortschritt beizutragen.
Und wir klettern jetzt auf das Zugdach und wollen nach vorne.
Ja.
Mit unseren 10.000 ZuhörerInnen.
Das ist ein
und
gutes
der Crowd
Bild.
Hier.
Ja. Das ist ein guter. Es gibt sogar einen Begriff dafür, für das, was wir mit Remix versuchen. Das ist, nennt man das, wie nennt man das? Zugsurfing, ne? Nennen wir das so?
Aber das sind das nicht Leute, die sich draußen dranhängen? Und warum gucken alle zu dir, Chris?
Ja, Chris ist unser Spezialist an illegale Aktionen. Nee. Ja, wir klettern nach vorne. Hier, die Analogie der Zug, wir haben auch heute sehr viel darüber diskutiert. Die hat natürlich Stärke, aber Schwäche mit dieser Analogie. Aber die Idee, vielleicht damit alle in dem Gespräch sind, ist, dass wir als Menschheit in einen Zug sitzen. Wir alle. Also Planet Erde, die bewegt sich, die entwickelt sich, die geht weiter. Und die Frage ist so, es gibt Menschen, die an diesem Zug, und der Zug, der ist nicht mehr aufzuhalten, der muss ja nach vorne gehen, die Zukunft ist nicht aufzuhalten. Die Zukunft kommt, so oder so, der kommt. Na, und die Frage ist letztendlich, in diesem Zug, was sind die Kräfte, die dazu beitragen, dass dieser Zug in eine positive Richtung sich bewegt? Und was sind die Kräfte, die dieser Zug, die in eine positive Richtung sich bewegen sollte, eher verlangsamen, bremsen? Das ist die Idee von der Analogie. Und natürlich, die Maschine steckt da vorne, ne? Da, wo die Engine ist, da, wo diese Zugkraft kommt. Und deswegen, die Idee ist, wo sind wir als Christen oder als spirituelle Menschen, spirituell interessierte Menschen? Und aus der Sicht von manchen Kritiker gehören wir in den letzten Waggon, weil wir sind die Leute, die eher diese Zug aufhält und die Zukunft versuchen, da mit Angst entgegenzutreten und nicht die Zukunft mitgestalten. Das ist so die Idee. Darüber diskutieren wir unter anderem über diese Idee, sind wir wirklich in den hinteren Waggon und tragen wir dazu bei, dass diese Zukunft in eine positive Richtung sich gestaltet? Wo sind wir und wo sollten wir sein? Und das ist so die Diskussion, die wir jetzt gerade führen.
Ja, ich glaube, also ich war gerade bei der Diskussion nicht dabei, aber wir hatten gestern Abend schon bisschen drüber gesprochen. Ich denke, dass die Zukunft kommt, das ist evident. Das lässt sich schwer wegdiskutieren. Und deswegen finde ich, ist die Zuganalogie auch durchaus legitim. Das hat schon was. Ich selber hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einer Theologieprofessorin. Da saß man mit ein paar Leuten zusammen und haben bei zu viel Alkohol, na, wobei es war nicht zu viel, aber es war recht unterhaltsam, haben wir so ein bisschen über, was weiß ich, progressive Theologie und wohin geht's und so. Und diese, da war eben eine Theologieprofessorin dabei, die dann gesagt hat, Leute, in den nächsten 10, 20 Jahren seid ihr diejenigen, die Kirche gestalten werden. So, Kirche wird das sein, was ihr daraus macht. Das ist eine Sache gewesen, die mir nachgegangen ist und die ich finde, die es auch wert ist, dass man da hier auch nochmal in der Runde drüber nachdenkt, weil ich glaube, dass dieses ganze Gespräch, was so unter, ich sage jetzt mal Progressiven häufig ist, ist sehr oft so eine Frage, ich benutze jetzt mal die Analogie des Zuges nochmal. Wir Progressiven sind vielleicht dann ein paar Waggons weiter vorne und dann hat man die Konservativen und Reaktionären, die sind dann weiter hinten und müssen wir die nicht abkapseln und sind die nicht auch eine Last, die man loswerden müsste, das, was man überwinden muss. Ist also so ein Gespräch auch innerhalb der Christenheit, wo diese Frage ist, die Konservativen oder die konservative Vergangenheit in der eigenen Glaubensbiografie, ist das nicht etwas, was man einfach loslassen muss? Und was mir gestern bei deinem Talk gefallen hat, ist, dass du gesagt hast, der Schlüssel ist, dass man die Vergangenheit integrieren muss. Der Begriff, der hat mir gut gefallen.
Ich glaube, das ist irgendwie auch der Punkt, ne? Also ich finde das ja sehr nett, dass unseren Hashtag und diese Idee auch, die dahinter steht, aber die ist ja überhaupt nicht der Realität entsprechend. Die Zukunft ist kein weißes Blatt. Im Gegenteil, da steht schon super viel drauf. So, ne? Und allgemein auch ist ja die Frage, viele reden sogar davon, dass die Zukunft ziemlich schwarz ist, dass das Blatt so voll ist, dass man da überhaupt gar nichts mehr gestalten kann, weil nämlich alles schon zugekritzelt ist. Und das ist ja die Frage, wie kann man überhaupt noch was mitgestalten, wie kann man vielleicht auch nochmal neue weiße Flächen stellen.
Wie viel Gestaltungsmöglichkeit hat man, ne, überhaupt?
Genau, und welche Wege kann man gehen, um mehr Gestaltungsmöglichkeit zu bekommen? Und auch, welche Dinge sind einfach auch total wichtig, dass sie drauf sind, drauf bleiben und vielleicht sogar nochmal größer und fetter und wichtiger werden?
Ja, vielleicht auch zu dem ersten Teil. Also tatsächlich ist es kein Blankoblatt. Ne? Die Zukunft ist nicht blanko wirklich, aber es gibt Lücken. Es gibt Lücken, die wir durchaus füllen können oder andere überlassen können, dass sie das fühlen. Und ich glaube, da können wir uns vielleicht einigen, dass nicht alles schon feststeht. Und deswegen, Blanko passt so ein bisschen, das könnte auch mal nicht ein Blankopapier, sondern Lücken. Wo sind die Lücken in dieser Zukunft, die wir gestalten können? Ne? Aber der eine Punkt, was Jason sagt, ist auch viel, was in diesem Zukunftsblatt auch steht. Wenn wir auf eine persönliche Biografie oder auf einer Community-Biografie sieht, ist geprägt von den persönlichen Erfahrungen, die man auch gehabt hat. Ne? So hat man verschiedene Erfahrungen, die einen gelähmt haben oder geprägt haben in einer Weise, so eine Last, die man miteinander trägt, also dass definitiv die Blick für die Zukunft mitbestimmen wird, wie viele Möglichkeiten man da sieht, ne, in der Zukunft.
Es gibt auch eine weitere Frage, wenn man das Ganze nochmal ein bisschen zuspitzt, nämlich in welchen Bereichen ist etwas zu spät? Also ich denke daran, weil wir, wie gesagt, vor relativ kurzer Zeit über das Thema Nachhaltigkeit uns unterhalten haben. Und kurz darauf habe ich gelesen von dem neuesten Bericht der so ziemlich renommiertesten Wissenschaftler, die so im Bereich Klimaforschung arbeiten. Und die haben in diesem Bericht einmal so alle Daten zusammengetragen, die ihnen so zur Verfügung standen. Und obwohl sie relativ konservativ, also konservativ in dem Sinn von vorsichtig, prognostizieren, sind sie zu sehr düsteren Ergebnissen gekommen, die darauf schließen lassen, wenn wir nicht bald die Kurve kriegen, könnte es zu spät sein, für zukünftige Generationen einen Planeten vorzufinden, der lebenswert ist oder der eine lebensfreundliche Umgebung darstellt. Also ich glaube, in vielen Bereichen können wir uns manchmal die Frage stellen, ist durch das, was wir bisher gemacht haben in der Vergangenheit und was wir gerade in der Gegenwart machen oder vielleicht auch nicht schaffen, ist für manches zu spät, die Kurve zu kriegen. Das kann man global sehen, das kann man vielleicht auch privat, persönlich sehen, dass es solche düsteren Perspektiven gibt.
Ja, für bestimmte Dinge ist es wirklich zu spät. Die Wahl in Brasilien ist jetzt in die Hose gegangen. Da ist wieder ein Rechtsradikal da in der Macht gekommen. Also immer wieder sehe ich, glaube die Zukunft ist immer gemischt von Dingen, wo es einfach, da kannst du nicht ändern. Da musst du jetzt mal einen Weg finden, damit umzugehen. Wir haben auch hier viel über die Situation mit Flüchtlingen, 8 Millionen Menschen auf der Flucht, 80 Millionen Menschen auf der Flucht aktuell. Projektion für die Zukunft ist, dass in den nächsten 30 Jahren 130 Millionen Menschen auf der Flucht sein werden. Kannst du nicht mehr ändern. Das ist eine Realität. Das musst du nur überlegen, wie kannst du jetzt mit dieser neuen Realität umgehen. Das ist so ein Teil der Diskussion, die wir heute auch gegangen sind. Und das ist immer wieder die Herausforderung, uns zu sagen, okay, was ist das, was da ist, da müssen wir einen Weg finden, damit umzugehen. Und dann, was ist das aber trotzdem, was ich jetzt in meiner eigenen Hand, in meinem Einflussbereich auch habe, die ich jetzt tun kann. Und diese Spagat, glaube ich, leben wir alle, sowohl individuell als auch als Community, als Gemeinde, als Organisation oder,
Aber ich glaube, das sind die Dinge, die schon auf dem Blatt stehen. Ja, also sei es jetzt die Dinge, die zu spät sind, das ist ja auch der Bezug zur Vergangenheit. Die Dinge, die Generationen vor uns in den Sand gesetzt haben. Und dann kann man auch wieder sagen, ja, die werden wahrscheinlich auch ihre Zwänge und begrenzten Möglichkeitsräume gehabt haben. Und dann ist es wahrscheinlich auch wieder schwierig, im Detail dann das zu beurteilen und vielleicht zu verurteilen. Aber weil wir Menschen historische Wesen sind, sind wir in diesem Gespräch sehr, sehr stark drin. Das ist auf dem Blatt die Vergangenheit. Was ist zu spät? Und ich glaube, dass dieser Blick auch in die Vergangenheit sehr, sehr schwer wiegt und dazu führen kann, dass, dass man erstmal viel Energie aufwenden muss, um überhaupt zu sagen, okay, jetzt lass uns mal Freiräume finden, wo wir überhaupt gestalten können, weil man eben aus der Geschichte ja auch lernen kann, dass ganz, ganz viele Dinge eben nicht funktionieren. Oder ich sag's mal anders. Ich bin mittlerweile so ein bisschen bei Foucault angelangt, lese den und finde den extrem interessant. Oder auch so andere postmoderne Philosophen, Judith Butler zum Beispiel, finde ich auch sehr interessant. Und so ein Wort, was ich bei denen sehr, sehr häufig jetzt gelesen habe, ist das Wort Verschleierung. Und das ist oft in dem Zusammenhang, dass man sagt, früher hat es bestimmte Machtverhältnisse gegeben, bestimmte Menschen, wo ganz klar war, also bei Foucault ist es zum Beispiel dann, der redet über Hinrichtungen im Mittelalter, wo die Kirche oder Könige oder so ihre Feinde mitten auf dem Marktplatz bestialisch hingerichtet haben. Und Foucault geht jetzt hin, da können wir wahrscheinlich mal einen Podcast allein drüber machen, weil es echt sehr, sehr tief ist. Und er sagt, ja, das ist eine Geschichte gewesen, da ist alles sehr, sehr offen gewesen. Da ist der Straftäter ist öffentlich gewesen, der Henker ist öffentlich gewesen und die Leute, die verurteilt haben, ist genauso öffentlich gewesen. Das ist für alle ersichtlich gewesen. Und deswegen war für jeden im Land klar, wer für Recht und Ordnung sorgt. Und deswegen war auch klar, gegen wen du zu rebellieren hattest, wenn eben es dem Volk schlecht ging. Das war absolut klar. Und Foucault sagt, dass heute wir in einer Zeit leben, wo genau diese Dinge verschleiert sind. Und das, finde ich, ist sehr prägend für unsere Zeit, weil heute ganz viele Dinge, die, ich sage mal, die uns es schwer machen, daran zu glauben, dass wir die Zukunft prägen können, dass die Mächte und Strukturen, die Einfluss nehmen können, sehr häufig verschleiert sind. Ich sag mal, als politisches Beispiel, du kannst natürlich sagen, ja, Merkel ist schuld und wenn Merkel weg ist, dann wird alles besser. Aber die Leute, die so reden, die sagen gleichzeitig auch, ja, Merkel ist aber auch nur eine Marionette von irgendwem. So, das heißt also...
Autoindustrie
ja,
und so.
Ja, genau. Das ist aber dann auch wieder eine Chiffre für irgendetwas, wo man nicht weiß, ja, was ist das eigentlich? Also das heißt, wir haben eben nicht mehr die Menschen, die wir klar anklagen können und sagen können, also die haben es verbockt und die haben die Kontrolle, aber die setzen es gerade in den Sand. Sondern das ist alles verschleiert. Und das macht das umso schwieriger, also wir können das Problem oft gar nicht definieren und anfassen. Und das führt dazu, dass wir... Ich glaube, sehr schnell in so eine in so ein Ohnmachtsgefühl kommen
man
können.
Man kann eh nichts ändern. Man kann eh nichts in das System ändern. Ne? Also diese Haltung.
Ja, ich meine, da ist ja auch ein bisschen was dran. Ne? Also und ich würde sagen, das System war schon immer das Problem. Also auch im Mittelalter gab es halt ein System und es war halt genauso kacke. Und zwischendurch gab es und gibt es immer wieder Verbesserungen. Und die Frage ist, woher kommen diese Verbesserungen, diese Veränderungen und wie kann man halt eben an Systemen überhaupt drehen und wirklich Systeme auch verändern. So, das, was immer ganz gerne gebracht wird, ist einfach Bildung. Und ich komme auch mittlerweile aus dem Bildungssektor. Oh yes. Und ich finde Bildung auch unglaublich wichtig, aber ich habe auch ein bisschen den Glauben an Bildung verloren. Weil interessanterweise, wenn man sich mal anguckt, wer halt eben gerade auch so AfD-Wähler und Wählerinnen und so sind, das ist oft die Bildungsschicht einfach. Und das finde ich halt eben schon auch sehr dramatisch, wo ich mich halt eben frage, was kann denn dann überhaupt zum Umdenken und zum Besseren führen, wenn irgendwie auch die Bildung versagt?
Ja, also ich finde die Diskussion auch sehr interessant mit dieser, aus dieser globalen, ganzheitlichen Perspektive, dieser Komplexität. Ich finde aber trotzdem wichtig, dass man eine andere Ebene auch findet, einen Zugang zu einer anderen Ebene findet, die nicht so komplex ist. Also ich würde nicht sagen, dass alles verschleiert ist. Also ich würde da sagen, okay, ich verstehe, das ist auch ein philosophischer Standpunkt, verstehe ich schon, aber es gibt bestimmte Dinge, die ich sehen kann. Wenn jemand hungrig ist, dann braucht er was zu essen. Wenn jemand durstig ist, dann braucht er was zu trinken. Also es gibt so eine existenzielle Ebene, die nicht verschleiert ist. Vielleicht die ganz große Kausalität ist es verschleiert, da bin ich dabei. Aber ich glaube, für mich ist, es gibt immer ein, so eine lokale, greifbare Dimension, die ziemlich, die oft, lass mal sagen, ziemlich klar ist, was ich tun kann, um diese Zukunft zu ändern, um diese Situation zu ändern.
Aber ganz ehrlich, wir leben hier in Deutschland. Essen und Trinken ist das
Beispiel.
Ich weiß, ja. Aber das ist genau der Punkt. Das ist halt eben als
Beispiel. Lass uns über Depression reden, Einsamkeit reden. Okay?
Das ist auch total verschleiert. Ist
hier, aber hier ist eine Wirklichkeit. Du siehst, ob du Menschen um dich herum auch hast oder ob die, das ist ein Bedarf, den wir sehen können.
Nee, eben nicht.
Also ich glaube schon. Also wenn wir jetzt hier in Community leben, das sehen wir schon. Der Unterschied zwischen, du hast eine offene Tür hier bei Mosaik oder du hast keine offene Tür.
Ich glaube aber, ich glaube, wenn man anfängt, dann über den Einzelfall zu reden und dann, ob du jetzt auf die einzelnen Flüchtlinge guckst oder ob du auf Menschen mit Depression guckst und dann anfängst, die Situation zu verstehen, dann kommt man sehr schnell, glaube ich, schon wieder an Situationen, wo man merkt, okay, da verliere ich die Einflussmöglichkeiten. Oder,
ja,
ne, dann kommst du nämlich mit den Ämtern in Kontakt und merkst, okay, da läufst du gegen Wände an. Und
genau,
so.
Ja, das so. Und ist durchaus so.
Ich glaube, dass der spirituelle Ansatz, den ich wichtig finde, ist, das wahrzunehmen, zu sagen, okay, es ist offensichtlich so, dass es auch in den ganz einzelnen Fällen, wenn ich in die Einzelfälle gucke, dass ich sehr schnell in einen Bereich komme, wo ich das Gefühl habe, wir können nicht die Welt so einfach verändern durch Goodwill. Wir kommen da an Grenzen, wir laufen dagegen Wände. Und dann ist die Frage, okay, hat die christliche Botschaft, hat die hier etwas zu sagen? Ja, hat die Botschaft von einem Wanderprediger, der gegen das römische Imperium sich durch seine Botschaft gewendet hat, der offensichtlich die Römer und die Juden auf die Palme gebracht hat und am Kreuz gelandet ist, der also genau diese Übermacht des Imperiums gespürt hat, haben wir da irgendeinen Ansatzpunkt, um darüber nachzudenken?
Sagen wir mal voll vorsichtig die jüdische religiöse Obrigkeit und nicht die Juden. Gerade heute muss man ziemlich vorsichtig sein. Ne? Also was sowas.
Ja, sorry, habe ich nicht klar ausgedrückt.
Also ich glaube, ja. Also ich glaube ganz fest daran, dass dieser obdachlose, obskure jüdische Wanderprediger uns heute noch eine Menge zu sagen hat. Weil ich glaube, dass Jesus uns auch klar macht, dass diejenigen, die wir in unserer Gesellschaft als die Probleme identifizieren, häufig, dass diejenigen nicht die Probleme sind. Also das ist im Französischen gibt es dieses Sprachspiel, ne, dass zufälligerweise Saint-Tom auf Französisch, also Symptom, genauso klingt wie Saint-Homme, also heiliger Mensch oder Prophet. Das heißt, dass die Symptome, die wir sehen in einer Gesellschaft, also die Probleme, die wir wahrnehmen, sind häufig diejenigen, die uns eigentlich, wenn wir genauer hin sehen, die Wahrheit zeigen. Und die Wahrheit zu Jesu Zeit war, dass diejenigen, die ausgegrenzt waren, dass diejenigen, die ausgestoßen waren, unrein waren, dass diejenigen, die in der Kategorie der Sünder waren, der Verlorenen, dass die im Reich Gottes dazugehören. Und dass die auch diejenigen sind, die uns vor Augen führen, was in dieser Welt anders sein muss. Und das ist schon eine ziemlich weitgehende Vision, die wir sicher auch auf unsere heutige Zeit übertragen können. Also wenn wir zum Beispiel auf das Flüchtlingsthema eingehen. Die Geflüchteten selbst sind nicht das Problem, sondern sie bezeugen die Wahrheit, die tiefer liegt. Und da kommen wir dann zu Systemfragen. Aber was Jesus uns zeigt, ist, die Lösung ist eben nicht, da an der Oberfläche zu bleiben und die Ausgestoßenen als das Problem zu sehen, das wir lösen müssen, sondern indem wir eine Tischgemeinschaft aufmachen und mit ihnen zusammen Gemeinschaft haben, zeigen wir die größere Realität von Gottes Reich, in der solche Grenzen, die wir künstlich errichtet haben, nicht gelten.
Ja, ich glaube, da ein Teil der Diskussion, die wir hier im Tribus auch hatten, gerade in diese Richtung, hat den Gedanken deutlich gemacht, dass oft religiöse Institutionen, und deswegen mache ich jetzt auch bewusst religiös, nicht nur christliche Institutionen, die haben auch oft die Tendenz, genau das Gegenteil zu tun, was dieser Wanderprediger eigentlich, worüber er geredet hat. Ne? Also, und zwar anstatt den Tischgemeinschaft zu öffnen, dass jemand Platz am Tisch bekommt, machen Religionen oft genau das Gegenteil, die kreieren selber Grenzen, die kreieren selber neue Abgrenzung, neue Trennung. Und ich fand es cool, wie Charlie uns dieses Bild, also diese Illustration auch gegeben hat. Und stell mal vor, du hast dann religiöse Institutionen, da inkludieren wir uns als Christen. Wir kommen jetzt mit unserer Sexualethik oder mit unserer theologischen Grundsätze, mit unserer Geschichte und mit dem Stift, ne? Also und verteilen die Menschen zwischen Insider, Outsider, zwischen die dazu gehören, die nicht dazu gehören, die wir jetzt uns drum kümmern müssen und die jetzt dann außerhalb sind, ja? Und Jesus kommt hinterher mit einem Stift, andersrum, mit einem Radiergummi und versucht genau diese Linie zu ausradieren. Also das geht auch in diese Richtung. Ich fand es ein sehr klassisches Bild, dass ich das Gefühl habe, die Leute, die heute Grenzen ausradieren, bestimmte Grenzen, die sind so eindeutig zerstörerisch für die Menschenwürde von jeder Einzelnen. Dies sind die Menschen, die eigentlich diese spirituelle Arbeit auch machen, die wir als Nachfolger Jesu machen sollten. Und ob sie gläubig sind oder nicht, ob sie religiös sind oder nicht. Aber das sind die, die ausradieren.
Ich würde direkt da einsteigen. Ich glaube, also nochmal auf diesen Gedanken, ich sag mal, die nächsten 20 Jahre, Christentum ist das, was wir daraus machen. Ich sage es jetzt einfach mal so. Nochmal diese Idee. Ich glaube, dass dieser Blick darauf, dass christliche oder religiöse Institutionen, hast du gesagt, dass religiöse Institutionen einen Hang zur Ausgrenzung haben, wenn man das kritisiert, ich glaube, das wird an vielen Stellen getan, ist der nächste Schritt, den ich sehe, sehr, sehr häufig, dann Scheiß auf Christentum, Scheiß auf Kirche und raus da. Und ja, dann eben nicht.
Ja, das ist... So.
Und ich glaube, dass es auch diese Institutionskritik gibt. Da, wo Religion sich zusammentut und organisierte Religion, da ist schon der Tod im Topf. Das kann nichts werden. Und ich frage mich, wenn das die Grundhaltung ist, was ist dann in 20 Jahren? Ich glaube, dass wenn wir so reden, dass wir in 20 Jahren, dann haben wir eben keine Institution, dann haben wir keine Organisation, dann haben wir dann überhaupt was? Ja. So, oder ist es nicht so, wir müssen was aufbauen? Wir müssen Netzwerke aufbauen, wir müssen Institutionen aufbauen. Dinge, wo Menschen überhaupt, also ich sag mal so, du kannst sagen, gut, wenn nicht alle zum Tisch eingeladen sind, dann brauchst du auch keinen Tisch. Aber dann kannst du auch niemanden einladen. So, dann hat sich das Spiel von selbst aufgelöst.
Ja, also ich glaube, wir hier in unserer Remix-Podcast, auch bei Mosaik und unserer Community in Tribus, also wir haben es auf jeden Fall entschieden, nicht aufzugeben. Die Idee, dass man also daran arbeiten kann. Auch sonst hätten wir auch schon längst die Türen zugemacht, auch von Mosaik. Also wir haben es entschieden, nicht aufzugeben und zu versuchen, diese Zukunft zu gestalten. Aber es ist nicht immer einfach, weil ich muss zugeben, dass als ich diese Illustration, dieser Zug gesehen habe oder gehört habe und wo die religiösen Menschen tatsächlich dahinter und eigentlich verhindern die Entwicklung der Menschheit. So, das war die Kritik, die da kommt, ne? Dass wir eher ein Last sind auf die Gesellschaft. Ich musste zugeben, dass ich das gehört habe, dass ich das schon verstehen konnte. Dass manche Menschen genau das, diese Wahrnehmung haben. Und es hat mir nicht gefallen, weil ich selber dazu gehöre, in dem Sinne, dass ich auch an Gott glaube und an Glauben und diese gelebte Spiritualität suche in meinem Leben. Aber ich musste zugeben, ich verstehe schon diese Wahrnehmung von vielen Menschen, die gucken, worüber wir diskutieren, welche Themen sind uns wichtig, was eigentlich da passiert für Dynamiken. Und sie fragen, sind sie jetzt irgendwie verrückt oder ist es ein kollektiver Wahnsinn, die da entsteht und wieso? Wäre einfach für die Menschheit, einfach diese Waggon abzukoppeln. Und so, das ist so, deswegen das kann ich
mich, verstehen. Für mich ist das so ein bisschen wie diese Diskussion zwischen Beamten und freier Wirtschaft. Weil, also ich selber bin ja im Prinzip verbeamteter Lehrer und da gibt es ja die heißesten Witze drüber, ne? Treffen sich zwei Beamte auf dem Flur, dann sagt der eine, kannst du auch nicht schlafen. So, wo die Leute sagen, ja, die Beamten, die arbeiten einfach nicht und das alles, was staatlich institutionalisiert ist, ist einfach der letzte Quark und da geht gar nichts. So, und ich habe aber das Gefühl, dass wenn man in Großbetriebe in der freien Wirtschaft kommt, dass die genauso arbeiten. Das sind auch nur Menschen und die arbeiten nicht unbedingt besser. Ich glaube, dass das ein ganz großes Gerücht ist.
Okay, ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. So. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Der Punkt ist der, wenn Leute sagen, ne, also die Welt wäre ohne Religion besser dran, dann sage ich mir ganz ehrlich, die Humanisten und die Atheisten sind auch Menschen. So, und die arbeiten nicht besser. Das ist, das glaube ich nicht. Jo,
aber die halten sich auch nicht für besser.
Doch, also ich meine, wenn ich...
Also nicht, welcher Atheist ist mal vorbeigekommen und hat gesagt so, Alter, so wie du dein Leben führst, kommst du in die Hölle.
Nein, aber es gibt andere Arten und Weisen von Gemeinheit. Ich habe schon Atheisten gehört, der gesagt hat, hey, gläubige Menschen sind einfach dumm.
Ja, da ist ja auch was dran.
Ja. Und sagen, aber jetzt sagen mal ganz, das ist Wahnsinn.
Das ist abwertend. Mir wurde schon sehr oft gesagt, dass ich in die Hölle komme. Und das tut viel mehr weh, als zu hören, dass man dumm ist. Kann ich jetzt mal sagen.
Ja, dann vergleichst du Schmerzen. Aber im Grunde genommen, Verletzung ist Verletzungsaffäre. Und das ist nicht ein exklusives Recht von religiösen Menschen, andere zu verletzen. Also auch Atheisten können sehr ungerecht und verletzend sein.
Für mich ist nämlich, ich verstehe dieses Argument, aber...
die sind auch Menschen. Ja.
Ich denke eben, dass diese Rechnung, mit Religion bist du besser dran oder bist du schlechter dran, die Menschen sind ja da. Und deswegen, ich finde dieses Argument schwierig. Und ich finde dieses Argument aber auch dann schwierig, wenn es in dem Gewand kommt, dass Leute sagen, ja, ich bin spirituell, aber ich kann mit organisierter Religion nichts anfangen. Ich denke da immer, ey Leute, kann man machen, aber irgendjemand wird eben die Zukunft gestalten. In 20 Jahren wird es irgendwelche Christen geben. Das Christentum wird irgendeine Gestalt haben. Und die Möglichkeit, die wir haben, ist, entweder mitzumischen und zu gucken, wir spielen eine Rolle da drin, wie das aussieht in der Zukunft oder eben nicht.
Also jetzt ist schon mehrfach das Schlagwort der Organisation gefallen. Also organisierte Religion. Ich finde, wir brauchen nicht weniger Organisation, sondern mehr Organisation.
Yes.
Warum?
Liebe muss organisiert sein.
Kommt dieses, jetzt musst du mal
erklären. Warum kommt dieses Yes her? Okay. Also eine andere Art von Organisation als die wir hauptsächlich haben bisher im organisierten Christentum. Aber wir brauchen definitiv Organisation. Also ich bin überzeugt, dass Jesus ein Organisator war. Er hat Leute um sich geschart, die eine Keimzelle der Veränderung und des Wandels sein sollten. Und er hat, glaube ich, auch strategisch gearbeitet. Ich glaube, alles, was er getan hatte, hatte Richtung und Intention. Und er wusste auch, was er nicht wollte, ganz genau. Und hat sich sehr stark fokussiert. Also es gibt etliche Stellen im Neuen Testament, in den Evangelien, in denen Jesus auch Nein zu Leuten und zu Dingen sagt, weil er wusste, was er im Sinn hatte. Und ich glaube, uns fehlt dieser Fokus, uns fehlt dieser Antrieb, Wandel voranzutreiben und das Leben neu zu gestalten. Also ich habe vor kurzem mal eine Doku gesehen, die ist mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Da ging es an einer Stelle um einen Wohnblock, ziemlich hässlich, ich weiß gar nicht mehr in welcher deutschen Großstadt. Auf jeden Fall lebten da nur Geflüchtete in so einer Plattenbausiedlung. Und da war in der Mitte so irgendwie ein Wald zugemüllt, verwahrlost. Und die haben sich irgendwann organisiert. Und die haben die Bäume gefällt, da Ordnung geschaffen und die haben da Gärten hingesetzt. Und seitdem blüht da das Leben. Also die Leute da halten sich ständig in diesem Garten auf, der versorgt Teile dieses Wohnblocks. Da sind Beziehungen gewachsen zwischen verschiedenen Menschen verschiedener ethnischer Herkunft und verschiedener Kulturen, verschiedener Religionen. Diese Leute, die haben es geschafft, indem sie Gärten eröffnet haben, eine neue Form des Zusammenlebens zu finden. Und das inspiriert mich. Sowas inspiriert mich, sowas ist zukunftsträchtig. Und sowas wünsche ich mir von Kirche, sowas wünsche ich mir von Religion, dass wir es schaffen, statt das Bestehende zu verwalten und nur auf den Status quo zu schauen und zu schauen, dass wir unsere Schäfchen beisammen halten, dass wir die Perspektive haben, wie können wir neues Leben kreieren? Wie können wir es schaffen, dass die Dinge blühen und gedeihen, damit wir eine Zukunft haben? Nicht nur als Christen, sondern als Menschheit. Und das würde mich begeistern, wenn wir mehr davon hätten.
Jetzt wird spannend. Jetzt, das ist nämlich etwas, was mich auch begeistert. Ich finde, und da finde ich es halt eben schwierig, einfach auch das Bild, was auf Christentum irgendwie liegt, auch zu verändern und auch die Bedürfnisse, die an christliche Gemeinschaften gestellt werden, zu verändern. Weil das Ding ist, ich habe das Gefühl, christliche Gemeinschaften sind oft einfach Dienstleister und richten sich nach den Bedürfnissen, die halt eben da sind und sind deswegen oft nicht im Bereich von Veränderung, weil das nicht das Bedürfnis ist, was noch an Kirche gestellt wird. Sondern es ist halt eben irgendwie, die sollen irgendwie wohltätig sein und da soll man irgendwelche spirituellen Erfahrungen machen und seine Seele polieren und zwischendurch mal ein gutes Gefühl mitnehmen oder irgendwie so ein Kram. Aber dieses, ich komme zu einer Gemeinde hin, weil ich halt eben die Gesellschaft prägen will, ist ja überhaupt nicht als miteinander verknüpft. Also könnte man sich fragen, wie kann man halt eben dieses Dienstleistungsbusiness aufgeben bzw. verändern, um zu sagen, okay, wir sind nicht mehr dafür da, um zu gucken, welche unserer Schäfchen halt eben jetzt gerade nochmal, es klingt so ein bisschen böse, so ist es nur ein bisschen gemeint, aber in erster Linie halt eben zu sagen, wie kann Gemeinde einfach das Profil wirklich komplett verändern, um zu sagen, das ist nicht, wofür wir da sind, so für gute geistliche Gefühle, das ist nicht unser Job.
Ja, ich glaube, dass wer auch immer mit Menschen zu tun hat und aktiv versucht, auch mit den ganzen Facetten, wird man eine gewisse Spannung merken, dass wir alle in unterschiedliche Teil dieser Reise sind, in unterschiedliche Phasen sind, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Mit Sicherheit werden solche Menschen kommen, die genau sich das wünschen, so eine gesellschaftliche verändernde Erfahrung, so eine Community, die eher wirklich so dieses Aktivistenprofil, dieses innovativen Profil haben. Wirst du aber auch andere Menschen haben, die einfach müde sind, die einfach überladen sind, einfach kraftlos sind und die einfach einen Ort haben, wo sie geliebt werden können oder heilt werden können. Und, also von daher diese Spannbreite an Bedürfnissen, die da ist, macht aus Gemeinde eine sehr komplexere Idee. Also es ist sehr leicht, die Dinge von außen zu kritisieren. Es ist ganz anderes, wenn du anfängst, tatsächlich mit einzelnen Menschen zu reden und zu sagen, okay, ich kann jetzt einfach nicht ignorieren, dass es hier ein anderes Bedürfnis da ist. Das war für mich auch eine Zeit lang auch sehr schwierig, weil ich selber das Bedürfnis hatte, zum Beispiel auch in der Flüchtlingskrise aktiver dabei zu sein. Als Pastor war für mich wirklich wichtig, das zu tun. Und ich erinnere mich, ich habe einfach Leute überfordert, weil ich das hatte und ich habe das verfolgt und ich habe das versucht und dann auf einmal hieß es, ach, Mosaik ist eine Aktivistengemeinde, die ist jetzt keine richtige Gemeinde.
Jo, und warum nimmst du das nicht als Kompliment und sagst, geil, gut verstanden?
Ja,
das ist halt
also,
auch so ein
genau,
Ding.
Also ich habe das schon einen gewissen Grad gedacht, ja cool, lieber dieser Vorwurf als viele andere. Andererseits muss ich aber einfach zugeben, dass diese Menschen mir nicht egal sind. Ja, und dass ich da schon ernst nehmen muss, deren Sorgen und deren Gedanken, weil sie auch in unterschiedlichen Phasen sind ihres Lebens. Und ich muss respektieren, dass nicht alle in dem Moment diese Energie, diese Bereitschaft auch hatten. Und das war nicht einfach.
Also aber ich finde genau, das ist doch die Leerstelle, blank.
Hashtag der Woche.
Ja, in die das Evangelium reinstößt.
Ja.
Weil für mich die frohe Botschaft im Kern unseres Glaubens doch genau diese zwei Seiten hat. Ich glaube, das Evangelium ist ein Albtraum für diejenigen, die Leute ausbeuten, die Ungerechtigkeit in der Welt fördern, die einfach nur ihren eigenen Machtgelüsten frönen. Jetzt, um mal ganz plakativ zu reden, ne? Ich weiß, dass man das in der Realität jetzt selten so ganz klar diese Seiten ausmachen kann. Aber auf der anderen Seite glaube ich, Evangelium ist zugleich auch Trost und Kraftquelle für diejenigen, die es brauchen, die mühselig und beladen sind. Ne? Und wenn es nicht das ist, wenn das Kreuz nicht ein Albtraum für die Ungerechten ist und gleichzeitig ein Trost, weil ein Zeichen der Solidarität Gottes mit den Schwachen, dann ist es nicht das Evangelium. Und das ist doch die Komplexität, in der wir versuchen zu leben und in der Gemeinde eigentlich auch gedeihen soll. Einerseits der Ort, wo Leute wirklich auch Kraft finden, bekommen, was sie benötigen. Und auf der anderen Seite aber auch der Ort, wo Herausforderung stattfindet wo Weiterentwicklung in dem Sinn stattfindet, dass man auch mal sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Nein, sogar umkehren in die andere Richtung. Das ist ganz falsch. Und ich glaube, das ist so die Krux. Man braucht beides.
Diese Spannung. Ich glaube, ich mag den Begriff Spannung. Stell mal vor, du hast jetzt so ein Seil und die einerseits Richtung Familie, Richtung Ruhe, Richtung Kraft, Richtung Quelle und die andere Seite Richtung Veränderung, Aktivismus, gesellschaftliche Transformation. Und du hast dann so eine gewisse Spannung da. Und wenn die Spannung nicht mehr existiert, wenn es nur darum geht, für andere da zu sein und alles andere, die eigenen Bedürfnisse nicht mehr in den Blick zu haben, dann ist die Spannung nicht da. dann hast du ein Problem. Und das Gleiche passiert auch, wenn es nur um sich selbst drehend ist, hast du auch da ein Problem. Dann ist die Spannung weg. Also von daher, ich glaube schon, dass das Evangelium kommt mit diesem Spannung.
Ich muss wenden ins Mikro reden.
So. Ja.
Ich muss jetzt richtig.
Hier, okay. Es gibt eine menschliche Kontradiktion. Ja?
Widerspruch.
Ein Widerspruch. Es gibt einen Widerspruch. Ja? Was ist, was ich mich wünsche und was mir gut tut. Ja? Mhm. Und er hat zu viel zu tun mit Religion, ja? Weil es eine Erfahrung ist. Ja? Was ist, was ich als Mensch ich brauche. Ja? Und ich gehöre zu keiner Religion. Ja, es tut mir leid. Also, ich finde, dass man muss seine eigene Erfahrung machen mit der Liebe, seine eigene Konfrontation mit Gott und mit der Liebe und mit seinem Leben. Ja? Und alles funktioniert auf der Basis von Aufrichtigkeit, von Wissen. Oh ja, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Schade.
Ja, gut, schade. Pedro. Also, aber du bringst dann schon den Aspekt auf den Punkt. Ne? Dieser Widerspruch ist da zwischen eigenen Bedürfnissen und die Bedürfnisse um andere, um uns herum.
Ne? Ich glaube, dass die spannende Frage dann ist, wie verhält man sich klug zu dieser Spannung oder zu diesem Widerspruch? Und ich möchte nochmal diesen Punkt von Organisation aufbauen oder mit ins Gespräch bringen. Weil ich glaube, dass man darüber nachdenken muss, gibt es nicht Dinge, die wachsen können und Dinge, die eben auch aus dem christlichen Glauben heraus wachsen, die eben nicht nur flüchtig sind. Weil ich glaube, dass Aktivismus oft auch ich finde, Aktivismus ist so für die Progressiven das, was also die Mission Trips für die Evangelikalen damals waren. Ne? Und dann fährst du in irgendwelche Städte und machst einen Straßeneinsatz, verteilst Traktate und sowas. Und am Ende weiß ich nicht, ob es dann wirklich Menschen erreicht hat, weiß man ja nicht, aber zumindest ist es nach innen eine Geschichte gewesen. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass Aktivismus dahingegen auch verkommen kann. So. Und die Frage ist für mich, was ist denn eigentlich ein christlicher Lebensstil, ist auch wie so ein platter Begriff, aber was sind denn auf die Gemeinschaft gerichtet Lebensrhythmen, die ein bisschen länger sind, die
du redest jetzt für die nicht nur punktuelle Aktionen.
Du hast sein, ne? ein Lebensstil, ein Gemeinschaftsrhythmus, ein Zusammenleben, was Menschen prägt und was längerfristig angedacht ist. Und ich frage mich, ob das eine Sache ist, die stärker auch gedacht werden kann, weil vielleicht ist nicht so, dass das erste Ziel, was wir Christen reinzubringen haben, wir müssen jetzt die nächste Demo organisieren oder damit machen und da unsere Energien reinbringen, sondern vielleicht ist es so, Jesus und die ersten Christen waren auch nicht in dem Sinn Revolutionäre, wie das jetzt bei Jesus und wie sie hießen, diese jüdischen Revolutionäre. So haben die ersten Christen das Römische Reich nicht auf den Kopf gestellt, sondern sie haben eine Gemeinschaft gehabt, die anders gelebt haben. Eine Gemeinschaft, wo Sklaven und Sklavenhalter einmal radikal gleich waren. Das war eine Gemeinschaft, die Menschen in deren Umkreis sehr, sehr stark provoziert und beeindruckt zugleich haben. Und das ist, finde ich, eine spannende Sache, ob wir das wiederentdecken können.
Ja, also ich glaube, dass niemand kann diese Idee auch von Jesus jetzt hier einfangen und sagen, das ist es. So ist die Idee Jesus. Weil es wird immer wieder eine Quelle für neue Ideen. Deswegen glaube ich, Demonstrationen gehören dazu.
Sicher, ja, ja.
Ich finde ja auch, dass der Einzug von Jesus auf dem Esel nach Jerusalem die Geburtsstunde
der Street Day Demo.
Nein, das ist die Geburtsstunde der Demonstration. Ja. Als ich das meiner Oma erzählt habe, kam das die ist, Höllengeschichte wieder hoch. Aber ich bin davon überzeugt.
Hast du nicht gesagt, dass unsere Großeltern den Podcast auch mal hören
wollen? Besser
hallo
nicht.
Oma, hallo Opa.
Ja, also Hosiana.
Es ist alles Jason schuld, ja. Bestimm.
Also auf jeden Fall, wichtig ist, ich glaube, dass deiner Frage geht schon auf den Punkt. Ich glaube, wie sollte eine Gemeinschaft aussehen? Also wie sollte ein Konstrukt von zusammen, Menschen, die zusammenkommen, aussehen, der diesen Geist, diesen Spirit auch trägt, der auch schon damals auch da war. Und ich glaube, egal wie die Zusammensetzung aussieht an ein Einzelnen, der muss aus meiner Sicht bestimmte Dinge, bestimmte Frucht tragen. Und das ist vielmehr das, was ich glaube, dass wir im Blick haben müssen, ist nicht, was wir tun sollen als zukünftige Generation von Gemeinden, sondern wie wir sein sollen. Also welche Frucht entsteht daraus? Was sollte produzieren? Und wenn wir die...
Ja, sag mal ein paar Sachen, würde mich mal interessieren.
Ja, also ich glaube schon, dass ein paar Dinge schon ziemlich offensichtlich sind. Es sollten Grenzen verschwinden lassen, den Outsider zu Insider machen. Diese Frucht muss entstehen. Wenn wir Community kreieren, die das nicht, die Grenzen irgendwie hinterfragt und neu definiert. Und ich sage jetzt nochmal, es gibt auch bestimmte Grenzen, die sind offensichtlich, ne? Rassismus offensichtlich oder was ich jetzt, nehme ich jetzt die Grenze von LGBT oder die Gender-Thema, das ist auch Grenzen, die man setzt. Und wenn man da nicht erweitert und einen Weg findet, dass Menschen, die außerhalb, innerhalb werden, also dann ist es, produziert diese Community nicht das, was es eigentlich in Einklang mit dieser Jesus-Geschichte auch war. Das ist so ein Aspekt, ne, die für mich auch sehr offensichtlich ist. Der andere, was ich sehe, ist einfach diese die Leute, die kaputt kommen, die Verletzungen tragen, die einfach mal geschlagen werden, verfolgt werden und missbraucht und all diese Aspekte, die Schwachen und Kranken, die Menschen, die jetzt da Ungerechtigkeit erfahren haben, wenn sie da nicht einen Ort finden können, wo sie heil werden können, wo sie einigermaßen wieder Hoffnung finden können, wieder in einen Heilungsprozess gehen können, dann stimmt auch nicht die Spirit dieser Community. Ne? Und dann, ich glaube, das geht auch weiter. So, das sind sehr viele Dinge und das, was mich auch oft ein Stück weit auch Sorge macht, ist, dass ich sehe oft, was religiöse Institutionen schaffen, und ich sehe nicht diese Dinge, ich sehe andere Dinge, die jetzt da im Vordergrund stehen, die jetzt zeigen, ob eine Community erfolgreich ist oder nicht. Ich sage noch mal eine: Wie viele Menschen hast du in deinem Gottesdienst?
Genug.
Ja, das ist auch oft eine Frage, die bestimmt, ob eine Gemeinde erfolgreich ist oder nicht. Wie viele Menschen ziehst du an? Also da musst du eine gewisse Zahl haben, eine gewisse Größe haben, sonst bist du nicht als eine erfolgreiche Bewegung und Community gesehen.
Das wäre der Punkt, wo ich die Idee von Gottesdienst auch nochmal kritisieren würde, beziehungsweise auch nochmal neu betrachten finde, könnte man. Ich finde, das ist auch etwas, was ziemlich gleich in fast allen Communities ist, von gewissen... also müssen wir nicht jetzt und hier und so machen, aber halt eben auch etwas, was man durchaus betrachten will. Und wenn man jetzt sagen will, wie soll Gemeinde in 20 Jahren aussehen, muss man sich fragen, ob dieses Format halt eben auch wirklich etwas ist, was den Zielen, die man vielleicht hat, in dem Punkt auch genauso entspricht.
Aber hier kommt genau das Problem, Safira. Du redest schon wieder über Form. Du redest schon wieder über das Was und nicht Wie. Also ob ein Gottesdienst ein positiver Ort ist, hängt nicht damit zusammen, ob es ein Gottesdienst heißt, sondern was entsteht daraus? Nicht Formen, weil ich glaube, es werden immer im Christentum viele verschiedene Formen geben. Und ich glaube, es wird Gottesdienst geben, es wird andere Formen geben, es wird Mission Trips geben, es werden viele Formen geben. Und ich glaube, wir konzentrieren uns sehr oft an den Formen und nicht an den Inhalt. Was soll das entstehen.
Ja, ich glaube, diese Teilung zwischen Form und Inhalt ist eben auch schwierig. Ne? Wie war das? The medium is the message. So, das ist schwierig zu trennen.
Ja, aber ich finde, man muss trennen, weil du kannst, sonst schmeißt du Baby mit Babywasser weg. Oder wie auch immer man das sagt. Darum geht es gar nicht, sondern der Punkt ist halt eben zu überlegen, wie kann das halt eben,
was man auch immer Gottesdienst nennt, in 20 Jahren aussehen. Es geht ja nicht darum, Gottesdienst wegzuschmeißen, sondern sich einfach zu überlegen, wie kann denn wirklich Kirche in der Zukunft aussehen? Und wie kann man halt eben die Inhalte und die Ziele und das Herz halt eben einfach auch wirklich weiterleben?
Und da bin ich dabei, Punkt
halt eben zu sagen, ne, wir treffen uns jeden Sonntag und haben eine Predigt und Gesang und Abendmahl halt eben das Format. Und es kann es ja auch sein. Für mich ist einfach nur der Punkt zu sagen halt eben, dass man das auch alles mitbedenken
muss.
Genau,
muss ich einmal Werbung in eigener Sache machen, weil also ich muss sagen, ich freue mich unglaublich auf heute Abend, weil diese Idee von Wine and Worship
das ist das, was wir heute versuchen, episch. Ich bin dabei. Ich glaube, ich bin dabei, dass wir alles hinterfragen und neu bewerten und neu versuchen zu entdecken. Wo ich aussteige, ist in diesem Negativismus, der sagt, das ist alles schlecht, deswegen machen wir nichts. Geben wir auf. Das ist ja da, wo ich dann denke...
Ja, aber das ist ja nicht unser Gespräch jetzt.
Nein, aber dieses Gespräch existiert. Es gibt genug Leute, die dann aufgegeben haben. Die aufgegeben haben, weil sie frustriert sind, weil sie keine Lösung sehen, weil sie nicht sehen, dass das möglich ist. Und ich denke, ich will jetzt nicht verurteilen und sagen, manchmal ist es besser aufzugeben, als in einer kranken Situation auch ständig sich zu bewegen. Deswegen will ich jetzt nicht verurteilen, aber ich will es trotzdem sagen... Hey, das ist auch oft ein Problem von liberaler Theologie. Es gibt genug Leute, die aussteigen und genug Leute, die kritisieren, aber und zu wenig Leute, die sagen, komm, ich packe trotzdem an und versuche was Neues daraus zu machen.
Das ja, ich würde es so noch ein bisschen,
jo,
ich glaube,
oder sie das, haben halt das Problem, auch nicht immer die Möglichkeiten. Ne? Also auch da, finde ich, muss man vorsichtig sein.
Und das ist halt eben die Frage. Ne? Wie,
genau. Und ich denke halt eben, dass es schon auch viele gibt, die halt eben vielleicht gewisse Dinge in gewissen Punkten ausgestiegen sind, gerne was anderes machen würden, das aber auch nicht so leicht anläuft. Deswegen finde ich dieses Gespräch in dem Punkt hingehend auch sehr wichtig zu sagen, wie können wir halt eben auch das Gespräch halt eben genau öffnen, um da halt eben auch die Möglichkeit zu geben. Und das geht ja jetzt auch nicht um Mosaik, sondern um das allgemeine Gespräch von Christentum zu sagen, wie können wir halt eben auch in dem Christentumszug, sage ich mal, Leute nicht rausschmeißen, sondern halt eben auch Türen schaffen zur Veränderung und neuen Gemeinden, Projekten und Ideen und so. Und deswegen finde ich ja Podcast und Netzwerk und was weiß ich, Tribus und so auch wichtig. Habe aber oft festgestellt, dass man da sehr viele coole Ideen austauscht. Und ich muss rülpsen, doch nicht, die man aber dann total schwierig halt eben in die Gemeinde wieder reinbringen kann.
Ich denke, also ich glaube, das ist ja auch ein Grund hat, warum Gottesdienste sich über 2000 Jahre irgendwie erhalten haben. Das ist, glaube ich, nicht in erster Linie Selbstzweck. Aber ich finde, dass, das hast du gerade mir auf den Punkt gebracht, ja, dass diese Idee kann ja irgendwie gehijackt werden. Ja, wenn es darum geht, sag ich mal, die Größe einer Gemeinde darzustellen und sich darüber zu produzieren oder so weiter, dann ist damit, glaube ich, nicht vielen geholfen. Ich finde, das ist so ein bisschen so wie beim Fußball. Es gibt die großen Bundesliga-Clubs und das ist so das Nonplusultra. Aber das ist nicht das, was bei Fußball geil ist, sondern das Geile am Fußball ist...
Du bist Bayern-Fan.
Ach, ja, was soll das jetzt
verloren, ey, die haben mich echt verloren.
Du bist Dortmund-Fan, also.
Ich hab ja auch nicht so argumentiert wie er jetzt.
Die haben mich echt verloren, muss ich sagen. Sorry, Andi Sonnenhüter. Die kriegen mich auch, glaube ich,
nicht mehr. Ja, aber worum geht es bei Fußball?
Der Punkt ist der,
was
Geile
du sagst?
Bei Fußball ist doch, dass es Millionen von jungen Leuten gibt und von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich mehrmals in der Woche treffen, auf irgendwelchen Ascheplätzen bolzen und junge Leute da mit Frust umgehen lernen, Teamerfahrungen haben und da Selbstvertrauen gewinnen und so weiter und Spaß haben und sich bewegen. Und diese Dinge, das ist doch das Geile. Das ist das, warum Fußball was Gutes ist.
Und also jetzt, wir reden nicht über Fußball, sondern wir reden über also Community und Gemeinde.
So, wie viele ja. kleine Gemeinden, von denen keiner was gehört hat, gibt es, die einen unglaublichen guten Job machen? Ja, wo du Jugendleiter hast, die eben ihre 15 Mann haben und sich da jede Woche mit denen auseinandersetzen und deren Charakter prägen und für die da sind. So, und das ist das Geile am Christentum.
Ich wurde nicht mal auf Gemeinde allein reduziert. Also ich muss sagen, jemand hat mich auch gefragt, also wir hatten ein Gespräch, ich glaube, das war Leonie, wie wenn du versuchst, Community zu schaffen, das kostet unheimlich viel Energie und viel Kraft. Und was gibt mir Kraft? Und ich habe auch eine Geschichte, auch von Tribus, von letztes Jahr, nicht nur auf Individuumbasis. Ne? Also was letztes Jahr hier passiert ist, der Rolf hat dann der Sergej getroffen, noch jemand anderes.
Timo,
genau. Ich glaube, Timo und Sergej hauptsächlich, der Rolf war auch dabei. Mhm. Die haben dann sich über den Buchidee gesprochen und dieses Buch wurde abgelehnt von sämtlichen christlichen Verleger und durch diese Vernetzung ist eine Idee entstanden, die jetzt dazu führt, dass das veröffentlicht wird und auch ein Buzz jetzt im Moment erreicht, die sie nicht geglaubt haben, dass möglich wäre. Also wenn du solche einzelnen Ideen siehst, verstehst du das? Wenn Communities
läuft die Crowdfunding-Aktion gerade noch?
Ja, ne? Ist Dienstag.
Ah, okay.
Dienstag, also wenn der Podcast rauskommt, noch einen Tag.
Noch einen Tag habt ihr dann Zeit,
Hashtag nicht da mehr mitzumachen. Schweigen.
Aber so, das ist für mich die Idee, diese Geschichte, die auch entstehen können, wenn es authentische Community und echte Gespräche und echte Offenheit und Wunsch, auch die Welt um uns herum zu verändern. Und dann das können entstehen. Solche Verbindungen, solche Ideen. Ne? Also ich sage nochmal etwas, was ich immer noch stolz drauf bin, Safira, ist, dass du und Unsan und Adrian und Marie und Heidi und jetzt habt ihr noch, wer noch ist da bei euch? Sandra, ne?
Sandra und Julia und Daniel.
Also diese Idee jetzt hier von dieser Lebensgemeinschaft, da, die ihr da habt. Also ich muss sagen, ihr habt euch beim Mosaik kennengelernt und ihr seid die coolste Lebensgemeinschaft, die ich kenne. Das finde ich auch toll. Das ist sowas,
in einem
auch
Jahr auf das
kann.
Doppelte angewachsen und eine Hälfte ist noch unterwegs.
Ja, genau. Und solche Ideen entstehen, wenn so authentische Beziehungen, Gespräche, so das ist das Geil daran. Also von daher, wenn ich sehe, das gibt mir Kraft. Ob es viele Leute sind oder wenig Leute, aber was entsteht, das ist das, was für mich die Hoffnung gibt, dass wir doch in diese Lücke treten, in diese Blank in der Zukunftsgestaltung, dass wir das da was machen. Und zwar nicht keine Weltverändernde vielleicht, aber die Welt von einigen Menschen verändernde. Ja. Na, und in unserer Möglichkeit Weltverändernde.
Und dann am Ende macht es wahrscheinlich nicht mehr den Unterschied, ob man dann jetzt nochmal mit dem Fußball, ob man 20.000 Leute hat, die beim Zuschauen dabei, also die bei den Spielen zuschauen, oder ob man 20 oder 2 hat. Wenn man für sich klar hat, wo es eigentlich drum geht. Und wenn man den Kern hat oder sich darauf besinnt, dann ist das gut. Und also das, ja, da habe ich Bock, das weiterzumachen. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Da wir noch einen zweiten Podcast gleich aufnehmen wollen, würde ich sagen, kommen wir hier langsam zum Schluss. Für die erste Runde ein angeregtes Gespräch.
Ja, ich hoffe, dass für ein oder andere ein Gedanken dabei war, die dich inspiriert hat oder irgendwie herausgefordert hat. Das ist die Hoffnung immer wieder mit der ganzen Diskussion.
Tschö.
Macht's gut.
Bis dann.